mit Phantoman, Basti, Grau und Thomas Martin.
Hallo, Traritra, wollte ich sagen.
Ich wollte Hallo sagen.
Was wolltest du sagen, Basti?
Ich wollte auch Traritra sagen.
Das geht doch nicht. Wollten wir einmal versuchen,
dass
wir...
Du hast ja auch geschrieben, ja?
Ja, wir wollten mal unterschiedlich reinkommen. Ja. Jeder sollte ein anderes Begrüßungswort sagen. Und ausgerechnet heute, an Folge 219, schreibst du Traritra auf deine Hand.
Ja.
Es ist doch nicht zu glauben. Wort Asiot, Kollege Zufall. Was ist da los? Naja, egal. Wir müssen gleich mit einem Drama reinstarten und dann müssen mir alle helfen, nicht nur ihr, auch die Leute, die zuhören, weil mein Vater rief mich am Wochenende an mit tränenerstickter Stimme. Er war völlig aufgelöst, weil er sich für mich geschämt hat. Er musste sich schämen, ja. Folgendes, er ist auf einen Geschäftspartner getroffen, hat ein Geschäftsessen, wollte mit mir angeben, wie man das ja so macht. Ja, und ja, mein Sohn ist ja da ein großes Tier bei Joko und Klaas und sowas. Ne? Und so weiter. Und der Kollege kannte das aber alles schon. Er hatte mich nämlich schon mal gegoogelt irgendwie. Er hat natürlich auch vorher schon mal über mich gesprochen und so. Und kam dann auf meinen Wikipedia-Eintrag. Und in meinem Wikipedia-Eintrag steht scheinbar, dass ich nur ein angefangenes Lehramtsstudium gemacht habe. Dann abgebrochen und dann bin ich irgendwie so beim Fernsehen gelandet. Und
das ist doch auch so.
Nee, es ist eben gar nicht so. Ich habe ja noch ein anderes Studium. Ich habe ja einen ganz klassischen Bachelor-Abschluss.
Echt?
Im Bereich Medienmanagement habe ich ja gemacht.
Das hätte ich nicht gedacht.
Was mein Vater natürlich auch weiß. Und jedenfalls sagte der das dann so ein bisschen so fast despektierlich scheinbar. Ja, na, ihr Sohn hat ja da so das Studium abgebrochen, war. Und mein Vater ist, das kann nicht sein. Nee, das stimmt nicht. Mein Sohn ist doch studiert. Ich habe den doch da auch mit unterstützt und supportet und sowas. Und war richtig, also ihm war das richtig unangenehm, dass ich quasi als abgebrochener Studiengänger da tituliert wäre. Und das hat ihm richtig beschämt, weshalb er mich gleich anrufen muss und sagen, Junge, du musst deinen Wikipedia-Antrag korrigieren. Ich weiß gar nicht, kann man gar nicht machen, glaube ich.
Kann man das selber, glaube ich, gar
kann
nicht machen.
Kann man selber gar nicht machen. Das müssen ja Leute von außen irgendwie machen.
Gut, das können wir jetzt da bitte.
Ja, also das heißt aber jetzt so, also ich habe jetzt ja kein abgeschlossenes Studium per se.
Nee.
Ja. Also das heißt.
Bei dir würde es gülden.
Ja, ja, aber das heißt, also, dein Vater würde sich für mich schämen?
Ach ja, stimmt.
Ich sein Sohn?
Ach so, und ich habe ja noch nicht mal angefangen zu studieren.
Ich habe keine Ahnung, ja.
Ja,
okay. Bin ich, ja, wahrscheinlich.
Jetzt hast du uns, mich und Basti, Basti und mich. Ja, wer beleidigt?
Nee.
Indirekt.
Nee, indirekt.
Direkt.
Um Dreiecken. Ich sage nur, mein Vater war einfach nur, er weiß ja, dass ich studiert habe, weil er mich ja das supportet hat, mit allem drum und dran. Und dann wird er mit so einer Sache konfrontiert, dass er sein Geschäftspartner, ne, von dem er eben, wie gesagt, so ein bisschen angeben will, mit mir Skills.
Aber auch ein komischer Geschäftspartner, der dich erstmal den, der krass, erstmal, ne? erstmal den Sohn von seinem Geschäftspartner ja, googelt.
Was genau. Soll das?
Also, in welcher Branche ist er?
Naja, es sind schon feine Leute Branche.
Ah, okay.
Ein hohes Tier. Ein Bauwesen.
Aber macht man das, dass man denn diese
Kinder googelt?
Ich habe noch nie von jemandem den Sohn gegoogelt.
Nee, ich auch nicht.
Na, vielleicht aus Höflichkeit würde man schon machen, dass man ein paar Themen hat, wenn man zu so einem Gespräch kommt.
Nee, das wirkt wie ein Verrückter.
Also wie gesagt, er hat es jetzt ja nicht außen einfach so, er wusste schon so Bescheid. So, ne? Es war jetzt nicht ein ganz frisches Fremd, die kannten sich schon.
Trotzdem, auch, man, Sohn ich hat. Finde, man googelt nicht fremde Söhne.
Ja, ja, aber wenn es darum geht, Moment, es ging glaube ich auch darum, ich habe es schlecht erzählt, aber auch natürlich, dass ich eine gewisse Berühmtheit im Bereich Podcast bin.
Ach.
Und dadurch kommt man ja schon drauf, mal nachzugehen. Und dass ich auch eine gewisse Berühmtheit im Bereich Musikant bin. Und auch eine gewisse Berühmtheit im Bereich im TV on sein. In Joko Klaas Verträgen.
Naja,
da kann man schon mal auf die Idee kommen.
Okay, zu du hast eine ganz andere Rolle als ich in der Familie. Du bist eine große Star.
Ich bin der große Star.
Mit dir gibt man an.
Mit mir gibt man an.
Lass den Kuchen für Thomas übrig. Vielleicht kommt der Star noch vorbei.
Aber es ist in dem
der
Fall komplett,
Star-Sohn.
Ja, aber in dem Fall ist es komplett in die Hose gegangen. Mein Vater hat sich natürlich zu Tode geschehen, weil natürlich im Internet, und alles, was im Internet steht, scheint ja zu stimmen, steht drin, dass ich ein abgebrochener Studiengänger bin, ein abgebrochener Riese.
Aber
das ist
ja trotzdem,
peinlich.
Aber es ist ja trotzdem kein Grund zu schämen, weil du hast ja trotzdem was erreicht.
Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch alles, wird ja auch alles anerkannt. Aber in dem Moment ist natürlich ärgerlich, dass dann so ein Fakt diese ganze Hülle zusammenbrechen lässt, die Starhülle, die man von mir da aufgebaut hat. Deshalb, bitte korrigiert das, liebe Wikipedianten, liebe Leute, die Macht dazu haben, damit mein Vater sich zukünftig bei solchen Treffen nicht mehr so schämen muss oder so kalt erwischt werden kann. Das ist ja das Gemeine.
Also
kalt
ein Sohn-Googler. Für mich ist das ein richtiger Sohn-Googler. Das ist ein Schimpfwort da, wo ich herkomme.
Ein Sohn-Googler?
Ja.
Aber wird jetzt mit euch jetzt, sag ich mal, nicht angegeben? Also ihr seid da auch ein bisschen was.
Nee,
aus euch ist da auch was hier.
Nein, wir sind alle, ich bin der Dumme.
Wie?
Nein, ich bin der Dumme, weil alle anderen sind Akademiker.
Ach so.
Ich bin der Einzige eigentlich nicht Akademiker.
Ja. Also du bist quasi der Schandfleck deiner Familie.
Ich bin der Blöde.
Oh.
Blödi, bin ich auch genannt.
Ja. Ja, ich mach
so steht's auch auf dem Tischkärtchen bei der Hochzeit.
Blödi einfach.
Blödi, da sitzt er.
Ja, bei mir ist einfach nur, der macht da irgendwas im Fernsehen.
Ja.
Mehr bin ich nicht.
Aber auch nur so ein, der macht da irgendwas.
Der macht da irgendwas. Also da gibt man nichts an.
Naja, warum? Aber die Leute können sich auch mit euch so ein bisschen brüsten. Man kleidet sich auch gerne, wenn man mal...
Nein, wir sind alle Laserphysikanten und Ingenieure und Ärzte und so alles. Ja. Die können sich nicht mit einem brüsten,
ja,
der so sagt. Also genau. Das ist ja also ein ganzes Talent.
Reklame.
Ja. Das ist ja kein Universitätsabschluss.
Wirklich? Also mit euch wird sich nicht gebrüstet. Nein. Das ist ja irgendwie schade. Es tut mir auch leid für euch. Weil man kann ja schon damit so ein bisschen zumindest angeben. Ich kenne Sebastian und Frank von Eulen vor die Säue oder eben von Jürgen Klaas. Die springen da regelmäßig im On rum. In der normalen Welt sind das doch, sag ich mal, wie sagt man denn? Das sind doch Assets.
Nein, in der normalen Werte. Welt brüsten nicht Leute, denn bitte die kommen erstmal, wenn sie hören, man arbeitet beim Fernsehen, kommen die erstmal an und sagen, übrigens, du, wo arbeitest du? Ja, du, Jürgen und Klaas, gucke ich nicht. Ja, das, ich habe keinen Fernseher.
Ne, Moment, aber das machen nur Großstadtleute. Coole Großstadtleute, die den Trends voraus sind.
Nee, habe ich auch in der Kleinstadt uncool. schon erlebt.
Was?
Hat er erlebt. Sagen,
hat er erlebt.
Genau, Joko, das interessiert mich nicht. Und dann frage ich immer, wo arbeitest du? Ja, ich arbeite bei so einem Ölunternehmen. Sag ich, interessiert mich auch nicht. ich bin dazu übergegangen. Ja, ich frage dann immer, was die Leute, weil die Leute, die haben beim Fernsehen irgendwie, die haben so diesen Drang, immer zu sagen, ich habe keinen Fernseher und mir ist es zu blöd. Oder die sagen, Joko und Klaas, das ist nicht mein Humor.
Genau, um uns zu verletzen. Aber
ja, genau.
Das machen Leute, um
und dann
uns zu verletzen.
Sag ich, ja, ich arbeite in der Bibliothek. Sag ich, Bibliotheken finde ich scheiße und ich finde es auch richtig langweilig, da zu wohnen.
Da
zu arbeiten. Ja. Die sind erst mal vom Kopf gestoßen.
Finde ich aber gut.
Ich gehe nie aber zu irgendwelchen Leuten normal hin. Sag, was arbeitest du? Interessiert mich nicht.
Würde man auch nicht machen.
Nein,
aber wirkt es denn nicht so ein bisschen eingeschnappt, dass du eingeschnappt
bist? Nee, ich bin ja eingeschnappt.
Ja, ja, genau. Sollen wir spüren?
Ja. Ich finde es gut. Wie häufig ist das euch denn, euch denn schon passiert? Ja. Ah, das ist ja nicht mein Humor.
Das sag
ich oft. Mir ist es ja irgendwie ein bisschen, ich gucke nur Dokus. Ich gucke nur Tanker-Dokus auf N24.
Ja. Also, Alter, das schlauer ist.
Genau, Tanker auf N24.
Tanker-Babes. Ja, man kann ja trotzdem sagen, es ist ja interessant, was du machst. Aber ich finde es nicht witzig, aber es ist trotzdem interessant.
Nee, aber es machen die meisten
nicht. Man kann gar nichts dazu sagen.
Die Leute haben den Drang dazu, wenn man sagt, wir sind im Fernsehen, wir sind berühmt. Also, es interessiert mich, die wollen einen verletzen. Die wollen einen klein machen.
Richtig böswillig, meinst du?
Und dann finde ich aber richtig gut, dass man da eben nicht... Ja, dann fragt man zu ihr, was arbeitest du? Ich rette Menschenleben. Ja, kann ja jeder.
Ja. Nee, find ich langweilig, wer nicht meint.
Ja. Ja, genau.
Ja.
Wer braucht schon Menschenleben?
Genau.
Wirklich.
Weil das große Problem ist ja, sorry, ich bin hier so laut.
Nee, ist okay.
Ja, das große Problem ist ja,
mich genauso.
Die Leute, man sagt ja erstmal nur so, wo arbeitest du? Dann sagt man, im weiteren Sinne in der Medienbranche.
Ja.
Und dann denkt man schon so, das ist erstmal abgefunden. Dann sind die herjährig. Medienbranche wohnt da genau.
Ja.
Dann sagt man, ja, schon im TV- und Medienbereich. Und dann isst man weiter, dann schneidet man sein nächstes Stück von seinem Kuchen ab, den man da isst, auf der großen Familienfeier. Medienbereich TV. Denn bei einem Sender oder was? Ja, bei ProSieben. Direkt für ProSieben?
Ja.
Dann sagt man, und dann jeder kennt natürlich Joko und Klaas, dann sagt man immer, kennst du Joko und Klaas? Ja, natürlich. Und dann sagt man, das gucke ich ja nicht, das ist nicht mein Humor, es geht zu plump.
Ja.
Dann sag ich, weißt du was? Dein Gesicht ist mir zu blöd.
Ja. Aber ist, finde ich, auch...
Wir gehen ja nicht hausieren.
Nee, man geht ja nicht hausieren. Stimmt, wir tragen... Also nee, im Gegensatz zu meinem Vater, der geht, glaube ich, damit hausieren.
Ja.
Er trägt ein Shirt von mir und darüber noch eine Weste, wo Jürgen Klaas drauf ist. So ungefähr. Aber wir selber machen es ja nicht.
Nein.
Und dann ist es einfach nicht nett. Genau, man würde doch, das sagt man einfach nicht.
Nee.
Um aber wenigstens zu tun, als ob man das gut findet. Und sagen, finde ich witzig, ihr habt originelle Ideen. So, das würde schon reichen.
Ja, ja oder also, schön, dass du deinen Wunschberuf gefunden hast.
Ja.
So kann man ja auch, was selbst wenn er es komplett kacke findet, kann man sagen, freut mich, wenn es dir Spaß macht.
Ja, wobei es auch schon so eine Art kleines...
das reicht mir schon.
Ist schon aber ein kleines...
Zu sagen, du Dumbatz mit deinem Dumbatz-Fernsehen. Ich kenne dich überhaupt gar nicht.
Ja, aber ich würde nochmal, was mich jetzt wirklich, das mir ist jetzt wirklich aufgefallen, dass mit mir nie jemand angibt.
Ich habe schon oft mit dir angegeben.
Das wollte ich dich gerade fragen. Gibst du, dann würdest du jetzt in Zukunft mal öfters mit mir angeben?
Ich meine, die Leute mittlerweile haben sich schon ein bisschen mitbekommen, dass wir irgendwas miteinander zu tun haben, weil wir seit 5 Jahren einen Podcast machen.
Ja.
Aber früher, als wir das noch nicht hatten, wo die Leute es nur erahnen konnten, da habe ich gesagt, klar, ich kenne Frank Thunmann, hier hast du ein Bild. Dann habe ich auch ein Bild mal von dir auf Handy gezeigt, wo wir zusammen zu sehen sind,
okay.
Um mir Vorteile zu erschleichen.
Dann bin ich jetzt
bitte lassen Sie mich einen Club, weil ich kenne Frank Thunmann.
Kriegst du eigentlich was umsonst.
Prozente, 10% auf alle Tonprodukte.
Ja.
Ja. Das habe ich schon gemacht.
Ja, okay. Also
ganz oft habe ich den Namen schon missbraucht.
Und mit Basti auch schon?
Muss ich kurz überlegen.
Basti will auch mal, dass mit ihm angegeben wird.
Ja, ist für mich okay.
Ja, aber es bietet sich nicht ganz so an. Basti drängt sich halt nicht so in den Vordergrund.
Ja, genau.
Basti ist nicht so ein Star. Du bist ja ein klassischer, du bist ja ein C-Promi. Wir haben schon oft festgestellt. Eigentlich B-Promi schon. Auf dem Weg zum A-Promi.
Naja. Aber ich durfte mich gestern mal kurz wie ein Star fühlen.
Oha, siehst du?
Ich habe jetzt diese Mütze auf, die hat so ein bisschen anderen Schnitt. Den sieht man jetzt natürlich nicht, aber die ist so ein bisschen enger geschnitten.
Sie ist ja schnittig. Du hast ein schnittiges Cap auf. Ne? Schwarz schnittig, und ein bisschen weiß.
Aber die ist ja frisch. So, die ist so frisch und sie ist so geknickt. Sie hat so einen speziellen Knick.
Das macht dich jünger.
Das macht mich jünger, danke sehr.
Dein Kopf sieht auch irgendwie schlauer aus.
Und an welchen Prominenten, den man vielleicht auch hier mal sieht auf dem Gelände.
Axel Schulz.
Nein.
Der Boxer.
Nein. Wem? Sie könnte ich eh nicht sehen. Von Weitem.
Tommy Schmidt.
Ja.
Ah ja.
Ich selber sehe es nicht. Er ist Sexsymbol. Er sieht aus wie Pedro Pascal in Jung.
Oh ja, das stimmt.
Oh. Er ist ein Sexsymbol, aber Tommy Schmidt fährt gerade aufs Gelände. Wir grüßen uns auch gegenseitig. Mhm. Und dann kriege ich von Weitem einen von den Bummens Obersten, der winkt mir zu. Weil er kurzsichtig ist, hat er mich von Weitem für Tommy Schmidt gehalten.
Der Chef von Studio Bummens.
Der ist kurzsichtig und war natürlich genau zu dem Zeitpunkt mit Tommy verabredet. Er sieht, sein Auto fährt auf den Hof und ich komme aber um die Ecke. Und er denkt, ich bin Tommy Schmidt.
Nein.
Und da habe ich richtig gesehen in seinen Augen. Er hat mich ja nur schemenhaft erkannt, wie ein Star wie Tommy. In was für Augen, leuchtende Augen, der guckt den ganzen Tag. Weil natürlich, er ist ein Star. Tommy Schmidt kommt und dann komme ich so 2 Meter ran und dann ist er kurz erschrocken. Also, so. Und dann sagt er, ach, ich dachte, du wärst Tommy.
Ja. Oh. Und dann sind seine Augen von Glanz wieder zu grau-matt.
Ja, aber für diesen Moment fühlte ich mich einmal kurz wie ein Star. Oh,
na, wie das sein muss. Ja klar, wenn die Leute einen mit glänzenden Augen anschauen.
Ja. Man kriegt so ein, das ist so ein spezielles Ding.
Und dann bist du einfach wieder, dann musstest du gehen wieder.
Nee, ich bin dann so an ihm vorbei und dann ist der echte Tommy gekommen. Das heißt, er konnte seinen Blick wieder aufsetzen.
Ja.
Und trotzdem hat er immer natürlich noch nett angeguckt. Ja. Wir verstehen uns auch gut hier auf dem Campus. Aber es ist ein anderer Blick. Ein Promis kriegen einen besonderen Glanzblick.
Oh Mensch, siehst du? Das kennen wir natürlich nicht, Frank. Da bist du dann doch eher ein bisschen mehr prädestiniert. Du kannst das, du erahnst sowas.
Ich habe so einen halben Blick, habe ich vielleicht schon mal gesehen.
Und wir haben nachher auch noch einen Promi, da dem es auch so geht. Das können wir schon mal teasen.
Ja.
Haben wir noch einen Promi-Gast. Bleibt also unbedingt dran, geht nicht weg. Es wird gleich noch richtig spektakulär.
Richtig.
Kurz noch, um dieses Thema zu beenden. Frank, wie ist das dann, wenn ein so...
Das,
Glanz entgegensprüht?
Also kann der Basti kann das jetzt ja nachvollziehen.
Mhm.
Es ist sehr schön. Das ist dann... Das ist ein schönes Gefühl.
Ja.
Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das fühlt sich gut an.
Empfindest du ein Gefühl? Ich nutze gerade eine Gefühlsrubrik.
Genau. Also das hat man das ist ein warmes, angenehmes Gefühl.
Ja. Stark. Sehr gut beschrieben.
Warm und angenehm.
Warm und angenehm ist in dem Fall das Gefühl.
Ja.
Ja, okay. Aber kennen wir natürlich nicht. Ja, und wie gesagt, mein Vater hatte in den letzten Tagen jetzt das Schamgefühl halt. Sehr stark. Ne?
Okay.
Okay, aber das wird jetzt alles repariert. Machen wir uns keine Sorgen. Das wird schon.
Ja.
Reklame!
Liebe Freunde, wir möchten eine Empfehlung aussprechen. Und das mache ich mit folgendem Satz, den ich mir gerade frisch überlegt habe. In diesen trüben Zeiten ist es vielleicht doch ganz schlau, sich ab und zu mal klar zu informieren.
Das hast du schön gesagt.
Nämlich bei unserem Freund Micky Weisenherz von Apokalypse und Filterkaffee. Ist, glaube ich, einer der bekanntesten Podcasts Deutschlands.
Ja.
Aber trotzdem wollen wir kurz darauf verweisen, man hat vielleicht nicht jeden Tag Zeit, sich um dieses Geschehen der Welt zu kümmern. Es geht ja wirklich gerade alles drunter und drüber. Man schafft sich immer, die Zeitung zu lesen.
Die Zeitung hat 160 Seiten.
Ja.
Wann will man sich morgens hinsetzen mit einem Brötchen und 160 Seiten Zeitung lesen?
Genau, und ich bin nicht dazu in der Lage zu entscheiden, welche von den 160 Seiten lese ich jetzt. Da brauche ich jemanden, der das für mich entscheidet.
Ja. Und das macht Micky mit seinem fantastischen Podcast-Team, kann man ja mittlerweile sagen. Es ist ja ein bunter Reigen an Leuten. Wir machen jeden Tag frisch, fundiert, tagesaktuell, vollständig, abwechslungsreich, kurz und bündig, gibt's da die News der Welt. Und das alles perfekt eingeordnet und, was ich persönlich besonders gut finde, alles trotzdem mit einem Lächeln. Es ist jetzt nicht so trüb, wie die Lage eigentlich ist, sondern gerade Micky ist ja auch bekannt dafür, da immer mal ein kleines Scherzerl einzustreuen, sodass einem das ganze Ding irgendwie ein bisschen leichter in die Seele wandert. Das kann man auch wirklich vielleicht so sagen, das Versprechen von Apo Ficker, so das ist ja die Abkürzung von diesem Podcast, ist ja auch einzuordnen und politisch, fachlich und popkulturellen Kontext zu geben.
Aber er macht's ja nicht nur alleine.
Nee. Hat ein gigantisches Team.
Niki Hasanea, Jasmin Mbarek, Jagoda Marinic und Markus Feldenkirchen. Und noch viele verschiedene Gäste. Jakob war auch schon zu Gast.
Das Einzige, was man Niki vorwerfen kann, noch nie war einer von uns zu Gast.
Ich wurde einmal eingeladen und ich habe mich nicht getraut zu gehen.
Ich wurde auch einmal eingeladen und wurde dann aber am langen Arm verhungert.
Und ich wurde noch nie eingeladen.
Also, hört euch an, man kann das wirklich jeden Tag pünktlich ab 5 Uhr morgens gibt es da schon eine neue Folge. Und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, seit Beginn des Jahres gibt es jetzt auch immer samstags den Presseclub, in dem der Host Markus Feldenkirchen mit 2 bis 3 JournalistInnen das Thema der Woche bespricht und jeden Sonntag lädt Wolfgang Heim verschiedene Gäste aus Gesellschaft, Politik und Kultur zu einem einstündigen Interview ein. Das gibt's alles also auch noch on top. Ist das nicht irre? Unser Micky ist eigentlich ein richtiger Medienmogul, kann man sagen, ein Nachrichtenmogul.
Ja. Wie schnell das ging.
Ja, das ist ja wie der eine von Succession. Aber gut, alles Weitere erfährt man auch in den Shownotes, hört da unbedingt mal rein, jeden Tag 5 Uhr.
Reklame Ende!
Gut, kommen wir zu den eigentlich wichtigen Dingen.
Mein Nachbarn?
Ja.
Ach so. Weiß nicht, ich habe jetzt einfach mal gemutmaßt.
Wild guess.
Weißt du schon, kennst du irgendwas Nachbarn?
Basti hat vorhin gesagt, mein Nachbar wieder.
Ah, okay.
Und da habe ich gedacht, Basti, stopp, rede nicht weiter.
Ah ja, stimmt.
Bestimmt Podcast Gold. Schieß los, Basti, hier ist der Raum.
Es ist mindestens Podcast Mürre.
Okay.
Würde ich sagen.
Gut. Bleiben Sie
also
dran.
Also es ist so, mein Nachbar direkt von nebenan, neben dem wohne ich seit 10 Jahren. Wir haben bisher aber noch nicht miteinander gesprochen.
Ja, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Bei dir?
Weil du machst ungerne Türen auf, du tüdelst gerne rum, du ignorierst die Außenwelt, du willst möglichst wenig mit Männchen zu tun haben.
Ja, im Hausflurbereich, aber nach 10 Jahren, wo man Tür an Tür wohnt, da hat man ja ganz häufig die Situation, man kommt gleichzeitig raus.
Ungewöhnlich, ja.
Also, ich habe schon, hallo, das, schönen Tag,
das ist alles. Das, okay.
Na
das,
gut.
Nee.
Aber du weißt auch, wie er aussieht.
Ich weiß auch, wie er aussieht.
Da, okay, immerhin.
Berühmter Graffiti-Artist. Ja.
Ja. Soll ich mal so drauf. Hast du gegoogelt?
Aber es ist so, es hat sich noch nie ein, hallo, wie geht's, was machst du heute? Nach 10 Jahren.
Das ist,
nach 10 Jahren ist ein bisschen komisch.
Stranger.
Und ich gehe in dieses Haus der Schnecke ein und aus, weil ein sehr guter Freund von mir hat vorher in der Wohnung gewohnt. Und da hat er mich auch schon. Also eigentlich gehe ich in diesem Haus seit 13 Jahren ein und aus.
Ja.
Und ich habe noch nie mit ihm richtig gesprochen. Weil er ist eigentlich eher so ein bisschen der Normale. Also ich bin ja schon ein bisschen der Wirre im Haus. Dass er vielleicht auch dachte, ich bin die ganze Zeit verrückt. Deswegen dachte ich, wenn ich mal mit ihm spreche, muss es wirklich ein ganz normales Gespräch sein, damit er nicht denkt, dass ich verrückt bin. Ja. Weil sonst könnte sich ja alles bestätigen, was er sagt. Und so hat es sich gestern zugetragen, dass ich reinkomme vom Joggen, komme ich in den Hausflur und er hat gerade Müll im Innenhof weggebracht. Das heißt, wir wohnen beide ganz oben, haben jetzt zusammen einen Weg von 4 Stockwerken.
Okay, da muss
gemeinsam.
Roundabout 30 Sekunden.
Ja, fast.
45.
Da brauchen
wir schon einen Moment.
2 Minuten. Haben wir zu bestreiten. Das heißt, ich habe erstmal geguckt, kann ich so tun, als ob ich in den Briefkasten reingucke, um ihm erstmal Vorsprung zu gewähren. Ja. Sehe aber, ich habe ja nur meinen Haustürschlüssel mit, weil ich ja joggen war. Da will ich nicht unnötig Ballast mitnehmen.
Richtig.
Das heißt, er guckt schon zu mir rüber und ich konnte jetzt nicht so das aufmachen und da so reingucken.
Ja.
Konnte nicht.
Hätte ich nur noch vorstellen können.
Oder was hätte ich machen können? Er läuft hoch, was hätte ich machen können, um.
Dir noch schnell selbst ein Bein brechen.
Ja.
Eine Möglichkeit, ja. Aber sehr radikal.
Ja. Aber es wäre eine Möglichkeit gewesen.
Ja, aber das, er sieht denn ja, wie ich mir probiere, selbst ein Bein zu brechen. Ja. Dann würde er denken, ich wollte ja nicht verrückt drüber kommen.
Ja, nee,
ganz
das
normal.
Hast recht.
Als ob es hat sich in den letzten 10 Jahren einfach nicht spontan ergeben, dass wir uns einmal.
Es ist ein falscher Vorschlag, wenn man nicht verrückt sein
würde. Ja. Ja,
das stimmt.
Genau. Nicht selbst, genau.
Das geht nicht.
Deswegen laufe ich. Er hatte noch irgendwas rumgeweckt und er war so 2 Schritte hinter mir. Was wäre für euch ein guter Gesprächseinstieg beim Hochlaufen gewesen, nach 10 Jahren?
Na, was ich ja erstmal schwer finde, ist, wenn hinter einem jemand Treppen läuft, wie man die Treppen läuft. Läuft man 2 Stufen oder eine Stufe?
Eine Stufe. Ich habe auch drüber nachgedacht. Ja. Ich bin auf 1 Stufe, 2 Stufen. Ich wollte nicht so tun, dass ich vor ihm wegrenne.
Ja, das ist
auch
nämlich
kleiner als ich, deutlich kleiner.
Er schafft gar keine 2 Stufen.
Schafft keine 2 Stufen.
Das ist einfach, das ist neidisch.
Verlacht,
ja.
Ich laufe nämlich auch gerne 2 Stufen.
Ja, aber das kann man da nicht machen.
Nee, vor allem, dann denkt man auch gleich, wie bewegt sich mein Hintern? Weil du bist ja dann auf seiner Gesichtshöhe.
Ja.
Ist es zu verführerisch? Ja. Spinnt man rum, ne? Ist man ein bisschen Model. Das ist die Treppe in Laufsteg.
Ja.
Das passiert, wenn man 2 Stufen mit einmal nimmt. Der Hintern wird sehr ausladend hin und her geschwenkt.
Ja.
Wie bei so einem Gelenkbus.
Das kann falsch rüberkommen,
Da muss man wirklich aufpassen.
Das kommt dann hätte ich ein Handy, hätte ich jetzt noch zu tun, ob sie anruft.
Nee,
das ist aber schwierig bei 40 Sekunden. Das ist so zu.
Nee, das geht nicht.
Weil er dachte auch, nach 10 Jahren dachte er auch, könnte er den Eindruck haben, dass ich ihn meide.
Ja.
Das könnte nach 10 Jahren vielleicht der Eindruck entstanden sein.
Aber eigentlich hättest du ihn erstmal auf die gleiche Stufe holen müssen. Man läuft nicht hintereinander die Treppe.
Nein, die ist zu schmal.
Das kann man nicht, man kann nicht nebeneinander laufen.
Parallel.
Aber daraus ein Gag machen. Also jetzt mein Vorschlag, sagt auf, das ist super weird, wie ich jetzt hier mit meinem Gelenkbus vor dir hin und her schwenke. Mal auf meine Stufe und hakst ihn ein. Band gebrochen, Eis gebrochen. Und dann steppt ihr da so fröhlich, gemütlich, pfeifend hoch. So übersprungshandlung.
Ich dachte, ich muss es über eine gute Konversation
richten.
Aber das Treppenhaus ist der ungünstigste Ort, um schnell mal
voreinander.
Ja, das dann drehst du dich so unwürdig, stolperst dann.
Also, das erste Problem, ich wollte, denn ich dachte, ich muss was sagen.
Ja.
Das, was ich denn gesagt habe, hat er auch nicht direkt erst verstanden, weil ich natürlich nach vorne gesprochen habe.
Ja.
Und was ist ein Satz, den man so sagen kann, ohne verrückt rüberzukommen ist?
Ich weiß nicht.
Irgendwas übers Treppenhaus vielleicht.
Nee, wäre gut gewesen. Wäre gut gewesen. Im Nachhinein, also wäre alles besser gewesen. Der erste Satz, den ich nach 10 Jahren zu ihm gesagt habe, ist, draußen sind überall Ratten.
Okay. Ja, zumindest.
Aber direkt über Ratten, das ist schon.
Direkt über Ratten, weil ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin. Und dann sagt er, wie bitte? Weil er ist so halber Engländer.
Ja.
Und dann also so, die sind überall Ratten. Er so, what? Ich so, there are rats everywhere.
Okay, nee, das ist weird.
So, und dann hat er, weil genau. Nee, so,
das war nicht gut.
Weil das stimmt gar nicht.
Nee.
Ja. Beim Joggen habe ich eine Ratte an so einem Wassertümpel gesehen.
Ja.
Und dann hat er gefragt, im Innenhof, weil das wäre das Normale gewesen, wir wohnen in einem Haus.
Ja. Ist das,
dann spricht man das an, ey, da sind draußen Ratten, macht die Hausverwaltung was.
Ja.
Und dann hat er gefragt, so, im Innenhof? Und dann ist so, nein, Da hinten. Am Kanal.
Am Kanal.
Also, yes. Und dann so, dann gehen wir weiter. Da dachte ich, okay, wie rette ich das? Weil er hat es nicht drauf eingegangen. Und hat er gesagt, hast du Ratten? Hat ihn dann gefragt.
Hast ihn gefragt, ob er Ratten hat?
Ja, in der Wohnung.
Ach so.
Weil ich habe Freunde, die haben eine Mäuseplage.
Okay, scheiße.
Dann hat er gesagt, nein. Und dann sind zwei Treppenstufen sind erstmal komplett leise gewesen.
Ja. Dann, ist er noch weiter hochgegangen?
Nee, ganz noch weiter. Wir wohnen ja nebeneinander.
Ja.
Und dann dachte ich, okay, wie rette ich's? Weil so kann ich es jetzt nicht mehr machen.
Das ist doch ganz schön weird.
Ja, und dann will ich die Tür aufschließen und hab so eine Kniebandage, weil ich habe ja ein bisschen kaputtes Knie. Und habe gedacht, mein Knie hurts.
Das hat solche von Ratten.
Und warum? Warum sage ich das?
Ohne Überbrückungssatz.
Und dann, my knee hurts. Und dann sagt er, ja, dann musst du mal zum Orthopäden gehen.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, kennst du einen guten? So, also jetzt aber.
Ein Twist?
Ja, ja. Ja,
ein aber dann dachte,
ja, ich habe einen, aber der.
Ist
der wird jetzt, nein, der wird jetzt. Ich kann dir so die Nummer geben, aber ich weiß jetzt nicht, ob der so Zeit hat. So, und dann habe ich mir so ganz lange nochmal so den Namen und die Nummer geben lassen. Dann
oh,
hab ich, aber ich habe mir nach den Ratten nicht nochmal gefragt.
Ja.
Aber.
Du hast den Hose runtergezogen und ihm.
Nee, ich habe einfach so die. Ich habe das zu genau. Zu genau erklärt, auch was hier vielleicht, was die Vermutung ist und piriform ist und so. Das war, null, es war so, er dachte, wahrscheinlich ist es könnte sein, dass er normal ist. Aber jetzt ist ganz klar, er wartet jetzt ab. Das ist natürlich vielleicht mein Vorteil. Wenn er mich hört im Flur, geht er nicht raus.
Das hast du damit geschafft.
Das ist eigentlich das Gute.
Genau. In den nächsten 10 Jahren würde er alles daran setzen, wieder mit dir zusammen die Treppen hochzulaufen.
Ja. Oder er denkt, dass er immer scheint Ratten mein Thema zu sein. Ich denke, überall sind Ratten.
Er beließ jetzt über Ratten.
Ja,
da kommt nicht mehr. Wusstest du, Ratten sind übrigens echt schlaue Tiere, Sebastian.
They're rats. Everywhere.
Ja. Voll metaphorisch. Da wird ja wahrscheinlich so ewig lange nachgedacht haben, was du mit meinen konntest. Das ist eine
Metapher. Nein, da wird erst gefragt, so im Hausflur oder im Haus? Nein. Und hier in der Straße habe ich auch gesagt, nein.
Ja,
da hinten sind überall Ratten.
Ja, aber der Satz wird ja nachhallen. Da wird beim Armbrot nachgedacht. Oder meinte der vielleicht irgendwelche Spitzel, Spione?
Ah, ja.
Die müssen wir uns da vornachnehmen, weil der wird ja denken, du bist verrückt, du bist ja komplett loco. Er wird jetzt eher so denken, du siehst überall Spitzel, die euch belauschen. Das ist, glaube ich, jetzt das Thema. Mhm. Aber ja, das können wir hiermit bestätigen, Frank.
Du bist der Hausverrückte jetzt.
Ja, wieder. Du hast alles falsch gemacht. Ja. Und doch, leider ist es kein guter Conversation-Starter nach 10 Jahren.
Gut, bei den
und
nächsten
man läuft nicht jemand mit seinem Gelenkbus hintern direkt vor der Nase die Treppe hoch, auch falsch.
Man geht gut, ich brauche aber einen Tipp, auch vielleicht für die Leute zu Hause, die dasselbe Problem haben. Was wäre normal gewesen?
Ja, schreibt uns das auf, weil wir müssen auch noch schnell darauf hinweisen. Es ist Staffelfinalzeit.
Ach ja,
ach so.
Nächste Woche ist große Staffelfinale. Seit, glaube ich, 30 Folgen feiern wir erstmal wieder ein richtiges Staffelfinale, wo ihr Fragen schreiben könnt. Schickt uns deshalb jede Menge Fragen, ob per Direct Message oder per WhatsApp oder per E-Mail an Franks Tipp für alle Allgemeinadresse oder findet einen Weg. Wir werden Fragen beantworten endlich wieder. Und schreibt aber gleichzeitig einen Tipp da rein, was ein guter Conversation-Starter ist nach 10 Jahren mit demselben Nachbar, ohne dass mich komplett zum Auto mache. Ich muss ein bisschen rushen, weil jetzt kommt unser Stargast.
Okay.
Es ist soweit. Nach diesem ganzen Gesabbel, Leute, jetzt müssen wir wieder ein bisschen was Sinnvolles machen, weil wir sind ja immer noch ein Lern-Podcast, sind ein Karriere-Podcast. Wir bringen den Leuten ja Sachen bei. Und die wollen bei uns Sachen lernen. Wie wird man zum Beispiel eben ein sehr guter Fernsehredakteur oder Redakteurin? Wie kann man da Fuß fassen? Und heute, dachte ich mal, laden wir einfach wieder einen Profi dazu ein, der uns dabei helfen kann. Es geht nämlich um das Thema Interviews. Gute Interviewfragen, was sind gute Interviewfragen, was sind vielleicht schlechte Interviewfragen, was sind Fragen, die man vielleicht besser nicht stellt, wie kann man das machen? Und jetzt haben wir doch tatsächlich einen Mann bei uns in unseren Reihen, der ist ja Betroffener in beide Richtungen.
Ja.
Er interviewt selber die Topstars, aber er wird auch selber natürlich sehr gerne interviewt, weil er selber ein Topstar ist. Und deshalb ist er hier, wir beamen jetzt rein mit einem fetten Applaus, hier ist er, Klaas Häufer Umlauf.
Hallo, guten Abend.
Guten Tag.
Hallo.
Also direkt mit einem ganz spontanen guten Abend möchte ich den Applaus unterbinden.
Okay. Wobei, live freut man sich schon auch, wenn die Leute mal klatschen.
Wenn die Leute klatschen?
Ja.
Wenn es eine Show losgeht? Ja, es hört beim Fernsehen, ich finde, als Fernsehzuschauender nervt es ja immer, wenn die Leute so klatschen, weil man denkt, was habe ich davon? Da fühlt man sich auch oft ausgeschlossen als Mensch vom Fernseher, weil man will, dass einfach losgeht. Und man kriegt da alles schon so weggeschnitten. Also es gibt keine Opener mehr. Alles, was lange dauert, wird einfach so weggekürzt und so, damit man möglichst schnell im Thema ist. Auch zu lange Sätze oder sich aufbauende Sachen, wo eigentlich das, weswegen man da so reingeholt wird in das Thema, erst am Ende kommt, so wie man normalerweise einführen würde in ein Thema. Mhm. Dass man ein bisschen drumherum redet, macht man alles nicht und ist applaudieren, der Applaus am Anfang von so einer Show ist, finde ich, so ein Teil davon.
Es bringt niemand was.
Ich sage das auch den Zuschauern meist und den Zuschauerinnen meist, dass sie nicht glauben sollen, dass jetzt keine so eine Theatervorstellung ist für die Leute, sondern sie sind genauso beteiligter wie ich.
Ja.
Das heißt,
ja,
wir machen eigentlich gemeinsam das Theaterstück für die Leute zu Hause.
Ja. Aber die denken immer, das ist ironisch, weil es fällt mir gerade wieder ein, jetzt Jochen Klaaske in ProSieben zeichnen wir demnächst auch wieder auf.
Ja.
Und da ist ja auch, die Leute sind so extrem euphorisch, wenn das da losgeht, das ist ja alles wirklich auch richtig groß und fett, wenn einmal die Musik so im Studio
ist.
Aber es geht halt nur drei Minuten, der Applaus, ne?
Es ist so.
Und wenn du dann sagst, hören Sie auf, du meinst es ja ernst,
ja,
dann machen Sie erst recht weiter, ne?
Also, ja, klar, naja, also ich will ja nicht wie ein strenger Vater wirken, aber ja, klar, also ich meine jetzt nicht alles nicht ernst. Das stimmt.
Woher kommt bei den Deutschen, ich glaube, es ist nur bei Deutschen, dieser Drang, mit den Füßen zu stampfen?
Wir kriegen die vorher erzählt, das ist das Problem.
Ist es so?
Ja, ja, das ist, ich glaube, alles über 1, 2 oder 3 oder Tigerentenclub, wo noch mit den Füßen gestampft wird, das ist doch nicht selber, das kommt doch nicht aus dem Gefühl. Ist das, meinst du, das ist eine deutsche Veranlagung?
Nee, stimmt, das ist, weil wir im Bundestag sieht man es nicht.
Nee, ja, ne? Genau.
Dass da kommt einer, dann.
Aber wenn ich mich ganz doll freue, dann stampfe ich schon mal mit den Füßen auf. Wenn man eine gute Idee hat, in so einem Meeting.
Nein, es ist für Kinder, es ist eigentlich nur für Kinder.
Nee, vor allem, aber was du ja meinst, ist dieses trommelige Stampfen. Ja. Ne? Also dieses flächige, trommelige Stampfen. Und was du meinst, ist dieses, jetzt haben wir es.
Ja?
Da freue ich mich. So, da könnte man sich gleichzeitig auch mit der flachen Hand auf den Oberschenkel hauen, um so ein bisschen so eine Heureka-Geste. Das meinst du. Aber du meinst, dass man vor Begeisterung alle vier Gliedmaßen einfach in Bewegung hält.
Die Hände reichen
minutenlang. Ja. Und das ist etwas, das kriegt man erzählt von jemandem, also Warm-Upper heißen die, wie weiß ich, früher hießen die Anklatscher.
Mhm.
Leute, die einem sagen, wie man sich als Publikum zu verhalten hat. Und wenn man von denen explizit gesagt bekommt, wenn sie begeistert sind, machen sie bitte dies und das, dann sind große so Menschengruppen einfach auch leicht verführbar, so doofes Zeug zu machen, weil die kennen sich ja eigentlich nicht untereinander. Das heißt, die haben jetzt nicht einen gemeinsamen Charakter, sondern es sind eigentlich unterschiedliche Leute, die nur eint, dass sie in derselben Sendung sind. Und komischerweise lassen sie sich in so großen Bögen zu einer homogenen Gruppe so zusammen. Sie hat jetzt alle so Trampler und dann machen die das.
Das hat so einen Mitmacheffekt, ne? Also ich war mal bei Vera Mittag damals und da habe ich auch getrampelt ohne Ende. Die ganze Zeit.
Was gab es da zu trampeln?
Ja, bei Vera Mittag?
Ja, Moment. Wenn man am Alexanderplatz rumgelaufen ist, wurde man von Leuten angesprochen, ob man mit der Schulklasse da hingehen möchte.
Genau.
Und
Stadtmuseum.
Genau, ja. Und dann hat man so eine Zelle bekommen, da bin ich mit zum Lehrer gegangen und dann sind wir da alle hingegangen. Ja.
Was?
Ja. Vera Mittag?
Ja, Vera Mittag. Und wenn dann halt ein Gast reinkam, dann hat man getrampelt, weil ich war aufgeregt.
Das darf man nicht vergessen. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, man möchte irgendwie jetzt ein Ticket haben für irgendwas im Cirque du Soleil, dass man sagt, ja, musst du 2 Jahre warten oder so. So ist ja beim Fernsehen nicht. Also da gibt es doch auch viele Sendungen, auch manchmal Sendungen, die ja zum ersten Mal überhaupt gezeigt werden, von denen man ja gar nicht wissen kann, ob man Fan davon ist, die auch Publikum benötigen. Und dann gibt es Zuschaueragenturen, die einfach dafür sorgen müssen, dass die Hütte voll ist. Das ist ja dementsprechend auch kein Live-Dings, wo man sagt, jetzt haben wir nicht genug Tickets verkauft, dann kommen wir halt nicht oder so, oder das Konzert fällt aus. Das gibt's ja nicht beim Fernsehen.
Ja.
Das heißt, da werden da Leute hin besorgt, die dann beim Supertalent mitmachen.
Die sind.
Und dann gibt's da auch mal 50 Euro für und mal.
Und Schulklassen sind auch leichte Opfer.
Aber weißt du noch, was das Thema war, Frank, damals?
Nee, das weiß ich nicht mal. Ich weiß nur noch, dass ich dann halt eine ganze Weile der Held war in der Klasse, dass ich das organisiert habe. Aber ich wurde eigentlich nur angesprochen, mehr habe ich nicht gemacht. Aber es war auf jeden Fall ein Thema, wo ich sehr trampelnd, also wo sehr viel getrampelt wurde.
Ja, aber damals, ich meine, ich weiß auch nicht, man hatte damals schon noch eine andere Begeisterung fürs Fernsehen. Ich hatte es ja auch schon mal im Podcast erzählt, ich war 2-mal beim Glücksrad. Und ich habe einmal davon sogar Maren Gilzer am Ende einen Blumenstrauß überreicht. Im On noch, während der Abspann läuft, man konnte mich da sehen.
Aber wieso, also...
Das war damals
machte so, das jemand aus dem Publikum?
Ja, das war dann doch, das war dann so Use. Und dann hat sich das so etabliert, dass dann so 1, 2 Leute dann so nach vorne sind und Maren Gilzer einen Blumenstrauß überreicht
haben. Beim Glücksrad war es ja auch so, dass du musst ja eigentlich mit dem Publikum im Saal, musst du ja den Leuten vom Fernseher beim Durchseppen zeigen, wer es gucken soll. Das heißt, du musst die gleichen Leute dahinsetzen, die es gucken sollen, um die anzulocken. Glücksrad war ja auch die Lieblingsserie meiner Oma Schatzi. Die hat das sehr gerne geguckt. Und da haben wir zusammen auf Glücksrad geschaut und da saßen auch nur ältere Leute, also Silberbehaarte im Publikum und es ist auch mal jemand, laut meinen Informationen, ungegoogelt, ist auch mal jemand unter der Zuschauertribüne verstorben, während vorne das Ernste aufgesagt wurde, weil da jemand, man hat das ja also nicht sehenden Auges, aber da ist jemand irgendwie zusammengeklappt, was wohl mal vorkommt.
Ja.
Beim Glücksrad wird es wahrscheinlich häufiger mal so gewesen sein, dass nach der Aufzeichnung nicht jeder aufgestanden ist. Und dann wurde die oder derjenige dann unter die Zuschauertribüne, also hingelegt, was man so kennt, Glas Wasser, Beine hoch.
Ja.
Das hat wohl in dem Fall aber als Behandlung nicht ausgereicht. Und dann haben die gesagt, was man machen würde. Wir spielen erstmal weiter.
Ja. Ja.
Weil es ist ja erstmal nur Kreislauf.
Es klingt zynisch, aber eigentlich.
Und dann, klar, und oben hat dann die Gerda für den Peter da das Kochtopfservice mit ausgewählt. So war es ja immer. Man musste beim Glücksrad, wenn man gewonnen hat, durfte man für die anderen, gehört es zum guten Ton, für die Verlierer auch noch was aus der Geschenkewolke auszusuchen. Und währenddessen ist da jemand verstorben. Ja, ich sag's, wie es ist. Ja.
Das ist ein hartes Pflaster wohl. Weil ich war mal bei Maybrit Illner im Publikum. Und da wurde ich so richtig an den Rand gesetzt. Ich sah jetzt nicht fein aus, weil ich hatte jetzt auch wirklich kein Hemd an, war nicht gebügelt, sah wirklich ein bisschen schlodderig aus. Und da haben sie mich richtig in so eine dunkle Ecke, wo das Licht eigentlich auch nicht mal so richtig angekommen ist. War sie da eigentlich im Dunkeln.
Ja. Ja, was ist das? Aber es passiert ja auch. Ich meine, wir hatten jetzt ja gerade, letztes Jahr hatten wir Duell um die Welt. Die Folge lief ja gerade, da war Heidi Klum zu Gast.
Ja.
Und Heidi Klum war Backstage natürlich ein Tross an Menschen. Da waren hunderte von Leuten. Und hat mir ausgerechnet in der Sendung aber den Einspielfilm mit Timon Krause, wo der sich so auf brutalste Art und Weise in Thailand mehrfach da seine Wangen durchstechen lassen musste.
Ausgerechnet in dieser Folge Duell um die Welt war was Ekliges.
Ausgerechnet. Ja, und ausgerechnet bei dieser Matz klappten halt drei Leute um. Mhm. Und dann wurden die alle direkt da hinten Backstage, da in den Sanitärraum, genau neben Heidi platziert. War also Heidi bei uns zu Gast und neben ihr wohnten dann die umgekippten Leute platziert.
Glaubst du, die wussten ja nicht, dass Heidi noch kommen wird. Das heißt, für die war das dann eine Überraschung, dass Heidi da zu sehen sein wird, die ja auf ihren Überraschungsauftritt, die war nicht angekündigt, Überraschungsauftritt gewartet hat. Glaubst du, dass die Leute, die dann im Halbdelirium der Ohnmacht nahe dann noch Heidi Klum erspähen, so vom Sanitäterzelt aus, glaubst du, dass die dann auch so denken, okay, jetzt bin ich einfach irre?
Ja, entweder das.
Stimmt.
Oder sie schämen sich erstmal im Grunde im Boden, weil wie peinlich ist denn das? Dann triffst du einmal Heidi Klum im Leben, was ja schon ungewöhnlich ist, ne?
Mhm.
Und dann in so einem Zustand, das ist doch peinlich. Da schämt man sich doch. Das ist doch wie, als wenn du einen riesen Popel in der Nase hast und dann triffst du halt.
Ich war mal bei Wetten, dass, da war ich verkleidet als sexy Feuerwehrmann.
Oh ja.
Weil ich irgendwo was verloren hatte. Da
stimmt.
Und in dem Moment, wo ich oberkörperfrei mit so Hosenträgern und so einer praktischen Engelbert-Strauß-Hose und so einer so ein bisschen zu großen Helm und so einer Axt in der Hand, stehe ich hinter der Bühne da. Und bin da das erste und auch letzte in meinem Leben in Hilary Swank hineingelaufen.
Ja. Oh, eigentlich eine klasse Schauspielerin, tolle.
Aber die guckte schon so wie Hollywood-Leute bei Wetten, dass, ne? Also die hat dann schon so zweifelnd schon von hinten so die Kulisse gemustert und immer schon gesagt, ach guck, ne, so haben wir früher mal gelebt.
Ja. Irre. Das ist dann schon ein Unterschied.
Ja, und dann stehe ich da noch als der nächste, in Anführungsstrichen, Act.
Ja.
Sie kennt ja den Kontext nicht. Ja. Also für Kontext, was gibt's da für einen großen Kontext? Also müsste man jetzt sonst was wissen.
Also man konnte jetzt auch nicht so spinnen, dass man perfekt rauskommt bei der Geschichte.
Kann man nicht, ne? Ja. Aber es ist auch in Wahrheit ja auch nicht. Also wenn man da sagt, ja, die kennt ja gar nicht die Zusammenhänge und sagt, ja, die Zusammenhänge machen sie auch gar nicht besser. Ja. Ja. Dass, wenn sie die gekannt hätte, wäre es ja exakt das doch geblieben.
Ja. Aber was kann man in so einer Situation machen? Dann
nichts.
Kannst du wirklich nicht machen, ne? Nichts. Du hältst die Würde oder schämst du dich dann sowas?
Ja.
Oder kannst du das abschalten? Genau.
Nö. Es gibt ja manche Dinge, die man mit der Zeit verliert. Also irgendwie eine Höhenangst, eine kleine, wenn man die hat oder sowas, dass man sich das so abtrainieren kann, dass man oder eine Aufgeregtheit oder so, kann man sich vielleicht mit Routine erarbeiten, dass man sie nicht mehr hat. Aber Scham, das wird immer nur noch mehr. Das ist einfach so
Scham,
drin.
Ja, ich finde nicht weg.
Nee, also bei mir wird es immer nur noch mehr.
Ja, bei mir ist auch mehr als weniger. Ich bin ja eher meistens, wenn wir auch irgendwie so zusammen drehen, bin ich ja dann irgendwie so hinter der Kamera. Ich schäme mich aber also richtig mit. Also wenn wir was Schämiges machen als Team, schäme ich mich zu Tode.
Ja.
Und stimmt, es wird nicht besser. Ich habe immer noch weiterhin Angst davor und freue mich dann auch, wenn es vorbei ist. Es wird danach im Schnitt dann ja witzig, aber ich kann das vor Ort nicht ertragen.
Nein, irgendwie. Das ist ganz, also es ist nichts, und das hat auch nichts mit einem selber zu tun. Ich habe mal so eine Sendung gemacht, wo ich so verkleidet war, ne, als dies und das, ne, mit
Ahnungslos,
ja. Genau. Und da hatten wir ein Kostümbudget von 40 Euro.
Ja.
Das sah man ein bisschen an den Kostümen. Und dann erkennen die Leute einen ja nicht mal. Das heißt, da gibt es ja jetzt nichts in dem Sinne zu schämen, weil ich bin ja nicht mal ich in der Situation. Und die Leute, ich sehe, ob einer einen trotzdem erkennt oder nicht, das kriegt man, wenn man nicht erkannt wird. Man schämt sich trotzdem, obwohl man eigentlich ja versteckt ist hinter dieser Maske oder so.
Da schämt man sich dadurch hindurch. Ja. Also es hilft eigentlich gar nichts. Das ist kein Tipp jetzt auch für die Leute, die zuhören.
Okay.
Selbst wenn man sich verkleidet, einen anderen Charakter spielt, kann man nicht wirklich,
also es ist,
nicht
also
aus der Grundscham heraus.
Was bei Klaas und mir häufig war, ist so bei versteckte Kamera, ist für uns das Schlimmste, für uns beide ist das Schlimmste, rauszugehen
auflösen.
Und die Situation auflösen.
Ja, furchtbar.
Und das haben wir immer bis zum Ende des Drehs haben wir das immer so getan, als ob es das gar nicht gibt. Als ob die Frage gar nicht gestellt wird, wer macht's am Ende? So. Und dann wusste man, irgendwann der Dreh geht immer irgendwann vorbei und dann haben wir uns irgendwie schon so angeguckt und dann so, naja, die Auflösung. So, ne? Und dann hat das irgendwann mal, manchmal hast du es gemacht, manchmal Habe ich es gemacht?
Ich hätte es eigentlich immer machen müssen. So.
Ja, nein, aber ich konnte es komplett verstehen. Es ist für mich das Schlimmste gewesen.
Ja. Ich habe manchmal an den Haaren bei so Gründe dann gefunden, ja, warum ich das nicht machen kann oder sollte. Aber natürlich ist ja klar, ja, dass in jeder Welt, in der, ja, ich diesen Einspieler mache, ist natürlich wichtig, ja, dass ich das am Ende aufstelle. Da wird man ja kreativ und kommt drauf, ja, und probiert sich dann auf irgendwas zu berufen. Deswegen, also ausgerechnet ich das ja nun jetzt nicht machen kann. Und das müsste ja jemand machen, der da neutral ist. Und
ja, aber ich kann das zu 100% nachvollziehen, weil es ist wirklich so, man kommt so eine absurde Situation und dann kommt man dann mit der Kamera, hey, wir sind's gewesen. Und dann wissen immer, wie es geht.
Vor allem, das macht man dann ja auch in der Übersprungshandlung, schüttet man das ja so zu mit vielen Worten. Mhm. Ich denke mir dann, jetzt geht's nicht anders, und es ist ja dieser Moment, wo man einfach so springt, wo man dann einfach sagt, ich mach's jetzt. Und jetzt halt mache ich es noch eigentlich motivierter als jeder, der sich dann für nicht schämt. Weil ich jetzt das Gefühl habe, ich gebe jetzt eher 110 statt den üblichen 80%. Und das ist ja noch schlimmer dann, wenn man eigentlich noch ein bisschen so peinlich, so ein bisschen überdreht, kommt man noch so rüber. Das ist ja auch peinlich.
Aber sind wir bei der Stimme, eher dann eine Stille entsteht, lieber alles totquatschen.
Ja, man muss ja natürlich, das ist natürlich, wenn man versteckte Kamera, vielleicht jemand so im Streich spielt, braucht man von denen ja auch eine Unterschrift.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere.
Ja.
Natürlich will man den Leuten jetzt nicht das Gefühl geben, dass sie das Opfer des Streiches waren. Ja. Sondern man muss eigentlich schon rausgehen, am besten mit einem Blumenstrauß.
Lobend.
Lobend und sagen, wir haben sie nicht gekriegt.
Ja.
Sie waren genial, wie Sie hier gerade vor der Kamera, wir sind fast in Ohnmacht gefallen, wie begeistert wir davon waren, wie gut Sie hier rübergekommen sind in der Kamera.
Ja. Na klar,
so, und dann übergibt man noch den Blumenstrauß, sagt vielen Dank, können Sie hier kurz unterschreiben, und dann hat man's.
Ja. Und da war Klaas ganz oft der Joker. Wenn es dann nicht funktionierte, wenn die nicht unterschreiben wollten, dann kam Klaas und hat es, dann konntest du das mal klären.
Dann hab's probiert zu verwirren mit meiner, meiner Gegenwart. Aber dass dieses Lobend rauskommt, das ist auf jeden Fall immer nicht. Aber stimmt ja auch, weil man wollte ja ganz besonders bei denen, die wirklich irgendwas da gut gemacht haben, von denen wollte man ja auch die Unterschriften. Man kann die ja alle senden, indem man die verpixelt und Stimme verändert und so. Aber das ist natürlich dann nicht mehr ganz so witzig. Ja, aber versteckte Kamera, das ist, ist halt hart erarbeitet.
Hart erarbeitetes Fernsehgold.
Ja.
Reklame. Wollte ich heute mal sagen, weil meine Stimme ist kaputt.
Ja.
Klingt es nicht irre?
Das ist wirklich... Aber das hat damit halt nichts zu tun. Mir ist was passiert. Ich war mal ganz stolz darauf, in meiner Zeit, bei dem ich Auto fahre, wurde ich noch nie geblitzt.
Was?
Ja. Und jetzt habe ich einmal irgendwie nicht richtig hingeguckt. Und dann wurde ich geblitzt.
Das darf man nicht, Frank. Man darf nicht geblitzt werden.
Ja, aber Frank, das kostet dich jetzt sehr teures Blitzgeld.
Ja, das ärgert mich auch.
Das ist so ärgerlich.
Das ist richtig ärgerlich.
Aber... Frank, du kleines Dummerle, hättest du mal vorher gewusst, wer unser Werbepartner heute ist? Das ist nämlich Ono. Ono Co-Driver Nummer 2. Das ist ein kleines Gadget, das dich vor Blitzern und Gefahrenstellen im Straßenverkehr warnen kann. Das musst du einfach nur im Auto installieren, einmalig mit der App verbinden. Und jedes Mal, wenn du dann fährst, verbindet sich das Gerät automatisch mit dem Handy und warnt dich eben vor Blitzern, vor Rotblitzern oder eben auch Gefahrenstellen im Straßenverkehr. Einfach mit einem kleinen Piepgeräusch.
Das hätte ich denn gemerkt auf jeden Fall. Das klingt super.
Genau, und wie das Mario Basler gerade schon gut gesagt hat, die Meldungen sind super aktuell. Und man erhält es mehr als nur von einer festen Datenbank.
Genau, das ist nämlich nicht nur super aktuell von sich aus, sondern auch community-basiert. Das heißt, jeder, der dieses Gerät hat, ich habe ja auch so eins, kann selber mitmachen. Auf den Knopf drücken, wenn eine Gefahrenstelle droht oder wenn ein Blitzer droht. Das ist also richtig praktisch. Kann nicht nur jede Menge Geld sparen, sondern ist eben dank rechtzeitiger Warnung auch generell aufmerksamer unterwegs im Straßenverkehr. Und das kann ich persönlich bestätigen. Ich habe das Ding seit 2 Jahren und man fährt einfach fokussierter und konzentrierter durch die Walachei.
Das klingt sehr gut für mich, aber das ist noch nicht alles.
Es gibt nämlich auch
Extras.
Jawohl.
Und zwar extra für die ZuhörerInnen. Mit dem Code EULEN15 gibt es 15% auf den Co-Driver Nummer 2.
So sieht's aus. Ja. Und alle anderen Infos
dazu auch noch in den Shownotes.
Shownotes.
Kannst du nochmal Reklame Ende sagen, Thomas?
Reklame Ende.
Aber jetzt haben wir ja trotzdem das Glück, und ich meine, ich bin ja auch so schambehaftet. Du bist schambehaftet, Basti, du bist auch schambehaftet. Also, aber wir haben ja in unserem Umkreis direkt Leute, die ja irgendwie gesegnet sind, nämlich zum Beispiel Frank oder auch dein Partner Joko. Mhm. Die haben ja keine natürlichen Schamgefühle. Die haben keine Cringe-Knospen.
Ja.
Sie sind einfach völlig frei, können in jede Situation geschoben werden und machen das dann so und sind dabei richtig glücklich. Ich bin dann immer total neidisch auch, dass sie das
glücklich
können.
Stell dir das vor. Also gerade bei Frank, also will ich das Wort glücklich... Weiß ich nicht, ob das jetzt immer so das passende Wort war, was mir als erstes eingefallen ist, aber du bist
völlig
oft unbedarft, bist du oft umgegangen mit bestimmten Themen, und das ist ja beneidenswert.
Das ist ja die legendäre Szene, Frank, damals beim Aushalten nicht lachen. Frank war zusammengeschnürt,
alles
wie so ein Paket, und wurde gefüttert mit Löffeln. Mit Apfelmus, ja. Mit
Apfelmus, die immer größer wurden und dann irgendwann mal, ich mag nicht mehr Herr Grey, ich mag nicht mehr Herr Grey. Es war alles.
Ah, daher kommt das echt.
Sternstunden.
Ja, Sternstunden.
Ja, das sagt, Joko sagt das ja immer, dieses Zitat, und ich konnte es nicht mehr zuordnen, wo das herkam.
Es gibt zu viele Witze. Wir haben 900.000 Witze gemacht, glaube ich, in der Geschichte.
Und du lagst dann da zusammengeschnürt wie so ein Paket und wurdest gefüttert, gefeedet.
Ja, mir ist wenig unangenehm, ja.
Ja, und auch wenn Joko innen rauskommt und auch bei so diversen Herausforderungen bei Jochen Klaas gegen ProSieben oder sowas, ja. Joko stürzt sich dann ja mit Wurf rein. Er sagt dann, komm, Klaas, wir kommen jetzt mal in die Sendung gerufen.
Ja, der hilft mir und da sind wir uns ja an bestimmten Punkten unserer Arbeit einfach eine gegenseitige Hilfe. Weil immer da, wo es den einen verlässt, kann der andere überbrücken und andersrum. Und das ist ja eigentlich ganz gut, dass wir da so ganz gut ineinander greifen. Ja. Weil immer da, wo er nicht weiter weiß, fällt mir was ein und andersrum. Und auch in Handlungen teilweise. Man muss sich da auch manchmal gegenseitig motivieren. Ich finde gerade, aushaltlich lachen ist ein gutes Beispiel für, wie mein Gehirn funktioniert. Weil das ist, wir haben ja da wirklich viele Folgen von gemacht. Jetzt kamen da nochmal irgendwelche
Supercuts,
die zum Glück auch nicht so viele Leute interessiert haben. Und
20%?
Wirklich?
Ja, das waren die Dinger bei dem 24-Stunden-Programmtag.
Ach was.
Die haben richtig Quote gemacht.
Ja, furchtbar. So, und das bin ich dagegen.
Also, ja.
Bin ich wirklich dagegen. Und es ist für mich in meiner Wahrnehmung wie so eine einzige breiige, klumpenhafte Erinnerung. Es ist gar nicht so unterteilt in einzelne Einzelerinnerungen, sondern ich habe da auch so, genau, du bist da irgendwie so halb nackt und irgendeiner kommt mit Apfelmus und dann kommt da hinten Udo Walz hoch und dann noch irgendwelche nackten Rentner als No Angels und so. Es ist für mich so ein wilder Traum und ich habe das Gefühl, das habe ich an einem Nachmittag erledigt und das war's.
Ja.
Ne? So, und so nehme ich das wahr und wenn mich da einer nachfragt, sage ich, ja, so Arbeit. Es ist Arbeit. So macht man das. Ne? Dann wird ja auch nicht als Bauarbeiter gefragt, wie war es noch, als sie dieses Teilstück des Autobahntunnels damals gebaut haben. Sagt man auch nicht, Kilometer 2 bis 8 hat mir besonders viel Spaß gemacht. Schau mal hier, die Naht. Ja. Würde man ja auch nicht machen. Nee. Sondern es ist einfach erledigt, fertig.
Du hast ja recht. Ich meine, seit 20 Jahren prasseln ja die verrücktesten Sachen auf dich und Jure ein. So, was wir ja alles hier gemacht haben. Also ihr gemacht habt, ne? Was man da ja alles durchlebt hat. Und das ist ja wirklich ein skurriler als das andere. Jetzt mal vom Duell noch gar nicht angefangen. Das vermischt natürlich einen großen,
das ist,
gigantischen Absurditätsbrei eigentlich.
Ja, genau. Und das kann das Gehirn, also sollte das Gehirn auch nicht, das ist, wenn das dann Alltag ist, das kennt man ja auch, wenn man in den Urlaub fährt, dann macht man jeden Tag ein bisschen was anderes und man hat das Gefühl, man war irgendwie 3 Wochen weg, obwohl es nur eine Woche war. Ja. Und zu Hause, je älter man wird, fliegen die Wochen einfach, ich will jetzt nicht so philosophisch und so alterstraurig hier darüber reden, so meine ich es gar nicht. Aber so ist das natürlich auch, wenn zum Alltag gehört, sowas zu machen, dann wird das erledigt und so wird es auch abgeschwächt. Es kommt auch in eine ähnliche Schublade wie andere Alltag, kommt das dann auch in so eine Schublade und dann fängt man nicht mehr an, das noch auseinander zu sortieren, da aufwendig im Bett, weil auf was soll man da stoßen? Das ist ja nichts, womit man abends im Bett noch was anfangen kann.
Stimmt,
als Erinnerung.
Das ist ja schon irgendwo Alltag, ich kann mich nämlich auch noch dran erinnern, weil natürlich waren noch auch die Halligalli-Zeiten, waren ja auch noch die großen Feierzeiten jetzt bei uns älteren Herren noch, dass ich immer noch weiß, dass ich, wenn ich im Studio war, war ich ganz häufig eigentlich traurig. So, wenn wir die Aufteilung gemacht haben, war noch so gefühlt verkatert von dem Samstag noch. Und ich bin eigentlich mit so einer richtigen, so teilweise melancholisch, habe ich da nackten Rhönradfahrern oder Nacktvolleyballern, also wirklich eigentlich in so einer Montagsstimmung.
Gesichtsausdruck
eigentlich. Genau, also in so, wie man eigentlich so in ein Büro geht, wenn man beim Finanzamt arbeitet, montags. Ja. Diese Stimmung hatte ich, musste dann aber natürlich in dieser bunten, nackten Umgebung funktionieren.
Das ist aber einfach die Masse der Verrücktheit. Jetzt, wenn man es mal so überlegt, das stimmt schon, weshalb ist ja auch so, klar, wenn man so viel macht, dass man es auch schwer dann ist, dann einzelne Sachen noch rauszupicken. Dann, oder, ne? Und wenn Leute kommen ja ganz oft auf einen zu und sagen, ey, das war die Lieblingsmatz of all times, dann kann man sich wahrscheinlich daran gar nicht mehr erinnern. So, ne?
Das ist oft so, ja. Und ich habe das ja wie so als Kind, ne, wenn man seine Eltern irgendwie gefragt hat, erzähl mal irgendwas so von früher und die dann so gesagt haben, das weiß ich alles nicht mehr gar nicht so genau. Und dann habe ich immer gedacht, wie kann man das, man war doch dabei, wie kann man das denn alles vergessen? Ist ja gar nicht möglich. Wie kann man denn das eigene Leben einfach so in großen Abschnitten vergessen. und irgendwann später stellt man fest, es geht gar nicht anders. Ja. Dann kann man gar nicht froh werden im Leben. Man muss einfach löschen, neu bespielen.
So viel Festplatte hat man dann doch nicht da.
Ja, Rübe, ne? Man muss überspielen.
Weil wir haben ja auch kurz bevor es ja hieß, du kommst ja zu Gast und so, habe ich auch zum Beispiel, haben wir nochmal überlegt, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Weil wir arbeiten jetzt seit 20 Jahren fast zusammen, müssen wir uns auch kennen.
Ja.
Und ich kann wirklich,
beim besten Wissen und Gewissen nicht genau sagen, wann der erste Tag war, wo wir beide uns getroffen haben oder wie wir zusammengekommen sind.
Ja, wir haben vor allem, wir haben uns ja, ich glaube, das ist deswegen so ein bisschen schwammig, weil wir uns kennengelernt haben, bevor wir zusammengearbeitet haben. Dadurch, dass wir ja früher alle, wie in so einem Jugendzentrum eigentlich, ja jeden Tag zu MTV gegangen sind, und hat so jeder sein Ding gemacht, wie im Jugendzentrum. Ja. Der eine spielt gern Basketball, der nächste kickert gerne. Und so war es da ja auch. Ne? Ja. Der eine war hier, der eine hat irgendwas so da gemacht, der andere war immer hier. Du hast, glaube ich, immer Masters gemacht.
Ich habe irgendwie Masters, genau.
Ja, und das war ja auch, da hast du auch viel, vor allen Dingen, du hast eigentlich 80% deiner Zeit hast du an diesem Sichtplatz verbracht.
Ja, das stimmt.
Und da musste man immer vorbeilaufen. Wenn man zur Toilette wollte oder wenn man in die Ausbaureserve wollte, musste man immer an diesen Sichtplätzen vorbeilaufen. Und da saßt du eigentlich den ganzen Tag mit einem Stift und einem Zettel und hast dir Timecodes rausgesucht von irgendwelchen alten Depeche Mode Interviews.
Genau. Das dann schwer zu verarbeiten.
Vor der Toilette.
Ja, ungefähr. Da waren die Sichtplätze.
Ja, da waren die Sichtplätze und da konnte man das so. Und dann hat man sie kennengelernt und dann ging ja eigentlich der Arbeitstag immer meistens so über. Also damals wurde ja auch noch irgendwie so mehr geraucht und so. Das heißt, Leute saßen dann draußen und irgendwann haben die erst dann angefangen, dann irgendwie so Bier von der Tankstelle zu holen. Mhm. Oder später konnte man es, glaube ich, im Gebäude einfach kaufen.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Das war einfach logisch. Ja. Und dann ging das so über in so, dass dann je nach Wetter und was so los war, war dann so die nächste Abendveranstaltung. Und dadurch hatte das immer alles so einen fließenden Übergang und man hatte jetzt auch keine Notwendigkeit, zwischendurch andauernd nach Hause zu fahren. Und da ging das irgendwie so über und man ist sich ja nicht vorgestellt worden. Hier kommt jetzt der Thomas, der ist aber heute auch hier. Denn deswegen gibt es diesen
Moment. Man ist irgendwie so ineinander geraten. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich genau mich mit Schmitty befreundet habe.
Ja, wahrscheinlich irgendwann so am Pissoir wahrscheinlich mal nebeneinander gestanden. Ja. So.
Und schwupps.
Ja. Ja. Also ich weiß noch genau den Abend, als wir uns kennengelernt haben.
Wirklich?
Klar. Oh. Ja, ja, da habe ich noch gar nicht bei Florida irgendwie gearbeitet, weil du weißt es wahrscheinlich ja nicht, dass Thomas Martins hat es ja mehrfach verhindert.
Erzählt, Basti.
Nee, nein,
ich weiß, dass du ein Freund warst schon immer, das weiß ich ja nun sehr genau, von Jakob. Und ihr ja auch zusammen probiert habt zu studieren.
Ja.
Und
probiert?
Ja. Das trifft's.
Ja. Angefangen habt zu studieren.
Ja, das ist wahrscheinlich an dir vorbeigegangen, aber Thomas Martins, ich hatte ein Vorstellungsgespräch bei Neo Paradise, hatte ich. Wirklich, war ich vorhin angezogen, gut vorbereitet, alles. Und dann hat er mich nicht genommen. Er hat das nicht gesehen. Er hat nicht, also kein Talent erkannt.
Eine arme Lüge. Ich war damals ein kleines Licht. Ich war Teil einer größeren Masse. Da gab es eine richtige Personaler damals.
Personaler hat man
nicht. Natürlich. Du hast das entschieden. Ja,
Christian,
du
saßt da mit bei denen.
Christian Lindner.
Christian Lindner, so ähnlich. Wie der
Patrick Lindner.
Patrick Lindner, so hieß er, genau.
Ja.
Der saß da drinnen, dann war auch ein Thorsten Berrer noch dabei, der war über mir gestellt.
Du kannst ja jetzt
Jano Ben Schabane.
Du warst der Chef von denen.
Nein, ich war ein kleines Licht, ich habe gelernt, das war mein erstes Personalgespräch.
Chef war, hat gedauert.
Okay. Das kann ich ganz nur sagen.
Aber er war Wortführer und hat mich erstmal abgeführt.
Ich saß da.
Also auf jeden Fall, er hat mich nicht eingestellt, deswegen.
Du hast dich auch nicht fühlend eingesetzt.
Gar nicht.
Ich habe darauf einig.
Jakob hat seine Hand für mich ins Feuer. Jakob gesagt, nimm ihn, es ist der witzigste Typ, den es gibt. Und Thomas glaube ich nicht. Und
dann
hat er den kleinen mit der Mütze
eingestellt. Hast du denn gut abgeliefert in deiner Erinnerung?
Ich habe gut abgeliefert gesagt, warum bist du dafür geeignet, hier zu arbeiten? Habe ich gesagt, ich schreibe sehr witzige Postkarten. Und das muss doch reichen.
Das ist nicht nur heute, das ist eigentlich mehr als die meisten.
Ja.
Vorzuweisen.
Ich war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt.
Du hast das doch schon
zugegeben. Ich habe gesagt, der junge Mann wäre sehr interessant.
Nein,
ich würde da
du hast gesagt, du hast den anderen genommen.
Klingt schon in deiner Lüge, in deiner gelogenen Erinnerung, klingt es schon ausgedacht.
Ja. Weil der mal für eine Zeitung geschrieben hat.
Mann, habe ich gesagt.
Du hast den anderen genommen. Also auf jeden Fall hat das ja länger gedauert. Ich war trotzdem mit Jakob befreundet und Jakob und ich haben uns damals schon, das war glaube ich das Jahr 2012, haben wir uns immer irgendwie raufgeschmuggelt auf irgendwelche Berlinale-Partys. Mhm. Da kannte er dich schon, weil er glaube ich schon nebenbei bei Neo Paradise gearbeitet hat. Und dann weiß ich noch, dann haben wir uns vorgestellt, dann saßen wir den Abend glaube ich an so einem Bistrotisch.
Ah, ich weiß sogar, weiß das noch. Im Ritz.
Ja.
Da bin ich doch da an dem Abend, wo ich ein Hausverbot bekommen.
Ach so.
Ja.
Ja,
erinnere ich mich noch dran, weil ich habe nämlich dann Evil Jared noch gefunden oder wie sagt man das bei dir?
Ja, das ist so, das trifft
ja. Gefunden.
Ja, auf, ja.
Der hat irgendwie so ein Spiel mit mir gespielt, kann es auch nicht mehr so ganz, weiß ich nicht mehr, es ging irgendwie um Jägermeister, damit hat er viel gearbeitet in der Phase. Und da stand in so einem Nebenraum, das ist irgendwie so ein Bankettsaal, wo dann bei so Tagungen eher so das Buffet steht, so ein Saal war da noch, der war auch so ein bisschen unromantisch hell beleuchtet. Und da stand ich mit dem und da waren links und rechts standen zwei so Palmen im großen Kübeln. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann als nicht anders ging und ich das auch noch als Akt der Höflichkeit meinerseits empfunden habe, dass ich halt wenigstens in die Palme gekotzt habe.
Nein!
Und nicht jetzt einfach irgendwo hin. Und Und da also bin ich rausgeflogen, mit wirklich mit so Wüsten Verwünschungen noch raus. Und da habe ich probiert, mit Jared noch irgendwo anders reinzukommen. Da hatte nun aber ausgerechnet er überall Hausverbot. Ja. Und dann war die Stadt für uns abgesperrt für diese Nacht.
Oh, schade.
Ja, aber so endete das. Ja. Und da haben wir uns getroffen.
Nee, bei uns war es noch gesittet. Und ich weiß noch ganz genau, natürlich, du warst ja schon berühmt. Und ich war auch privat ja auch Neo Paradise Fan. Natürlich setzt man sich da an den Tisch und denkt so, an so einen Witz sollte ich schon mal landen. Vielleicht. Das wäre vielleicht gut, damit ich an Thomas vorbeikomme. Irgendwann vielleicht mal eine Chance. Genau, eine Chance habe. Ich glaube, ich habe gesagt, da gab es noch Rolf Zacherl. Gab es noch diesen Schauspieler?
Ja, der hat das Koch. Nein. Rolf Zacherl, der hat in seinem Auto gewohnt die letzten Jahre.
Genau, traurig. Ja. Aber er war da noch eine große Nummer. Sag mal, er war eine mittelgroße Nummer.
Ich habe die Biografie von ihm zu Hause.
Genau, also deswegen, er hatte schon eine eigene Biografie. Ja. Und da habe ich, glaube ich, zu Klaas habe ich immer gesagt, warte, ich muss noch kurz los. Ich bin kurz nach 12 mit Rolf Zacherl zur Polonaise verabredet. Und da weiß ich noch, diesen Witz habe ich gebracht und da hat Klaas gelacht und da dachte ich, ich kann es vielleicht schaffen im Fernsehen. Ja. Wenn ich Klaas einmal zum Lachen bringe, dann...
Das Eis.
Ja, das finde ich heute noch
sehr
witzig.
Gut, ja.
Also gut, das muss ich aber überlegen. Na klar, wenn man so einen Superstar anspricht,
hört ihr jetzt auch.
Muss man einen guten
Satz machen. Aber ich kann mich an den Abend gut erinnern. Mhm. Und das war so eine, mit der Berlinale, aber wahrscheinlich jetzt nicht so die A-Veranstaltung. Wenn ich da war und Jared und...
Ich.
Und du raufgeschmuggelt teilweise.
Und ich weiß auch noch, genau, ich glaube, unser Einstiegsthema war, dass es bei mir in dem Ort eine Kneipe gab, die Wimmels Kneipothek hieß.
Ja, ja.
Und du warst so begeistert von dem Namen Kneipothek, dass du am selben Abend noch einen Tweet abgesetzt hast. Ich glaube, das war, nein, wir gehen nicht in eine Kneipe, sondern wie es sich geziemt in eine Kneipothek.
Ja, eine Kneipothek, weiß ich noch, für feine Leute, für Adlige.
Und den hast du dann abends noch abgesetzt. Deswegen, für mich war der Abend, es ist perfekt gelaufen.
Ja, für mich ja offenbar auch. Ja, also, das ist Kneipothek, finde ich bis heute lustig.
Ja.
Und Frank ist dann irgendwann einfach so aufgetaucht, wahrscheinlich bei einem Dreh,
bei irgendeinem Dreh war ich dann dabei, ja.
Warst du irgendwann dabei?
Aber ich weiß es auch nicht mehr genau.
Wie du in Klaas Wahrnehmung geraten bist. Nee. Weißt du, dass wir Frank dann ja relativ schnell noch immer mal mit ins On geschubst haben und dass relativ häufig Frank von dir während eines Drehs eine gezimmert bekam.
Bitte?
Es war immer wieder mal im On so ein Thema, dass du Frank eine zimmern musstest, laut Drehbuch.
Ach so, das war jetzt aber keine...
Nein,
Impulskontrolle.
Das wäre natürlich interessant.
Kann natürlich sein, dass ich in meiner klumpenhaften Erinnerung auch das irgendwie zur Seite geschoben habe.
Was ich mir vorstellen kann, weil ich habe ja wirklich sehr viel mit dir gedreht, wahrscheinlich haben wir insgesamt 1 Million Beiträge
ungefähr
gemacht.
Ungefähr, ja.
Du hast ein sehr gutes Ohr für den Ton. Also du bist kritischer mit dem Ton als Tonmänner. Weil ich weiß immer, wenn wir draußen irgendwo drehen, dann machen wir ein Interview oder so, sagst du, nee, da hinten ist, ist eine Schraube runtergefallen und so. Und du bist eigentlich strenger als die Tonleute. Also du hast vielleicht ein besseres Gehör als Frank.
Nee, das war mal mit Klaas, immer war das sehr gut, wenn halt der Klassiker, das Flugzeug kommt, hat Klaas immer direkt gesagt, im On, das ist ja jetzt ein Flugzeug. Irgendwie hast du das eingebunden und das war dann für uns Tonleute immer entspannt.
Ah,
okay,
ja.
Können wir weiterlaufen lassen.
Ja, man muss es immer sagen, wenn man nicht weiß, wo das Geräusch herkommt, ist weird. Aber das liegt ja auch daran, dass ich ja 3 Staffeln Check-Check an einem Flughafen gedreht habe. Sehr daran gewöhnt, dass man also ständig, oder dass man einfach so einfriert für eine halbe Minute.
Ja.
Und genau da weitermacht, wenn das Geräusch endlich weg ist. Und dann hast du ja die große, mittlerweile auch legendäre Lüge verbreitet, Thomas, dass immer, wenn du keinen Bock hast, auf irgendwas zu warten, gerade mit Geräuschen, dann hast du immer, und das ist bei jüngeren, vielleicht noch im Schnitt unerfahrenen Kollegen, hat das immer gezogen, dass du gesagt hast, du filterst das dann raus.
Ja.
raus und dann rein.
Und bis ich dann irgendwann, also irgendwann kriegt man das so mit und man muss da ja auch irgendwann mal, kommt ja der Punkt, wo man sagt, nee, das wäre jetzt aber schon wichtig, wenn das jetzt gut wäre im Ton und jetzt können wir die Lüge nicht so weitermachen. Viel kann man ja am Ende, weiß man ja schon, wenn man sagt, das wird, schmeiß mal weg, da ist es ja auch egal. Aber manchmal kann man es ja nicht wegschmeißen, weil man es irgendwie braucht. Und da haben wir das so manchmal groß aufgeklärt für auch alle Interessierten, dass es diesen Filter nicht gibt, dass er nicht möglich ist.
Ja.
Ein komplettes Martinshorn rauszufiltern.
Ja. Ja. Das war dein Martinshorn.
Das war mein Ding, ja genau.
Dein Martinshorn.
Aber generell gilt es auch, bist du bei Tonleuten sehr beliebt, Klaas, weil du hast eine sehr, sehr gute, gleichbleibende, laute Stimme. Du schlägst nie nach oben und unten. Hast Frank schon oft drüber gesprochen. Ja.
Also, wenn man mit Klaas alleine ihn verkabelt, wenn er ein Interview macht, dann kann man einmal einpegeln und kann dann gehen. Und in 2 Stunden kommt man wieder. Man weiß, der Ton ist astrein.
Ja, bei Joko Winterscheidt ist es möglich, ne? Nee. Weil da ist er von Flüstern bis er reißt die Membran des Mikros, alles möglich.
Ja. Also, das ist so die Flatline. Ich probiere in allen Bereichen meines Lebens anzubieten. Ja.
Aber ich würde da jetzt mal kurz eine kleine, das passt dazu, eine kleine, ich habe eine Rubrik.
Ja,
ja?
Verkabelung extrem.
Darfst du nicht verraten, was wollte ich sagen?
Okay, sorry.
Verkabelung extreme.
Genau, es geht diesmal um Klaas. Ja. Ich habe ja Klaas doch ein paar Mal verkabelt.
Ja, das ein oder andere Mal.
Und da gibt es aber zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte. Und zwar, Klaas war für mich einer der ersten, den ich ja verkabelt habe.
Ach.
Ich hoffe, das klingt jetzt nicht komisch. War an Klaas habe ich quasi verkabeln gelernt.
Du hast auf mir gelernt.
Ja, ich hab auf dir verkabelt.
Das verkabelt, klar.
Es gibt ganz viele, wenn die dann verkabelt werden, die huscheln rum, finden es unangenehm. Und Klaas ist einfach still. Du machst irgendwas am Handy oder redest mit irgendjemandem und beachtest einen nicht in dem Moment. Man kann einfach ganz in Ruhe an dir rumverkabeln.
Ja.
Und kann dann auch ganz viel falsch machen. Und ich bin ja auch nicht immer so geschickt mit meinen Händen. Dann muss ich da irgendwo rumgreifen. Und das hat dich nie gestört. Also ich konnte, vielen Dank nochmal, ich konnte perfekt an dir verkabeln lernen.
Ja, das ist schön. Ja. Ich möchte, also man braucht als Friseur zum Beispiel, wenn du ein junger Friseur bist, wie ich das ja mal war, braucht man auch mal Modelle.
Ja,
genau. Das heißt, da bequatscht man dann seinen ganzen Freundeskreis und die belastbarsten holt man und probiert dann an denen neue Haarschnitte aus, bis man sie kann.
Ja.
Und so ähnlich ist es beim Verkabeln oder vielleicht auch im Krankenhaus, sagt man, beim Blutabnehmen. Man muss so lange Blut abnehmen, bis man es kann.
Ja.
Dann kommt der Nächste.
Manchmal kommst du bei Tonleuten auch so vor,
dass man sagt, manchmal ist es so, es gibt Leute, die einen so, bei dir ist es mir nicht aufgefallen, aber es gibt Leute, die eine so starke Unruhe haben beim Verkabeln, dass sie, ohne dass sie es merken, so mit dem Knöchel der Finger einem so durch so eine Tattrigkeit in den Solarplexus drücken.
Oder
das ist immer so eine leichte, kontinuierliche Bewegung, die dann immer so am Solarplexus so stattfindet. Und das mag ich nicht so gerne.
Das verstehe ich, verstehe ich.
Das heißt, Klaas ist eigentlich eine umgekehrte Verkabelung extrem, weil er war immer sehr gut, sehr leicht zu verkabeln. Man konnte ihm auch mal ein bisschen länger.
Richtig, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich was falsch mache, weil Klaas einfach das hat über sich ergehen lassen.
Ja, perfekt für Tonmenschen.
So, das wollte ich sagen. Und ich habe aber nochmal, ich habe eine Liste. Seitdem ich als Tonmann arbeite, führe ich eine Liste, weil ich ja als Freiberufler Rechnung schreiben musste. Mhm. Und habe ich jetzt mal nochmal die Tage das nachgezählt. Ich habe Klaas insgesamt plus minus 5 512 Mal verkabelt.
Das ist eine
Statistik. Also seit MTV Home.
Ja.
512
Fast
Mal.
Fast 2 Jahre lang.
Ja, 2 Jahre lang habe ich an dir umgefahren.
Ja. Ja, das rechnet man ja so hoch.
Und da sind nicht die Drehs eingerechnet.
Montag bis Sonntag fast 2 Jahre.
Ja, ja. Das wo man krass, halt, ey. Ich habe jetzt pro Dreh nur einmal verkabeln gezählt. Ne? Es gab ja Drehs, wo ich 20 Mal verkabeln musste, wegen Kostümwechsel oder irgendwas.
Umkabeln, natürlich. Jetzt müssen wir erstmal hochrechnen.
Ja.
Du hast die Hälfte deines Lebens an Klaas rumgenestelt, kann man so sagen.
Ja, Werktags.
An Klaas verkabeln, das ist eine interessante Statistik. Ja Mensch, wir sind jetzt auch zum eigentlichen Thema gar nicht gekommen, aber ist nicht schlimm.
Das eigentliche Thema war ja Interviewfragen.
Genau, so verschieden.
Ich bin ja ganz froh, dass er nichts gesagt hat, weil das kann ich auch nicht besonders gut. Da habe ich nicht viel zu sagen. Ich hätte da jetzt nichts zum Tisch bringen können, was ihr nicht selber oder die Zuhörenden selber wissen.
Weil wir haben nicht Obama und Billie Eilish und dich selbst interviewt.
Ja.
Hätten wir doch vielleicht schon noch
das
mal ein, zwei.
Aber das ist doch gut, das ist ein Teaser.
Obama-Interview ist kein richtiges Interview, weil es ist eigentlich nur eine Illusion von einem Interview, weil man alle 7 Minuten mal eine Frage stellt, um so zu tun, als sei es kein Vortrag.
Ah ja, okay.
So, und deswegen alle 7 Minuten drückt man mal so eine Frage rein. Dann tut er so, als ob er zum Ansatz des Antwortens übergeht und macht genau da weiter, wo er praktisch aufgehört hat mit der letzten Antwort. Was toll ist, ne? Dadurch kann er nicht schief gehen. Das ist alles in Ordnung. Aber ich war nie ein guter Interviewer und werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr werden.
Naja, wir machen einfach so einen Tease draus. Klaas kommt irgendwann mal wieder und wir werden genau da ansetzen bei diesem Thema. Und dann wird dann mal richtig was beigebracht den Leuten. Ist okay. Du hast jetzt so die Richtung genommen. Also schön, dass du da warst, Klaas.
Ja, danke.
Jetzt heißt es rum.
Ja.
Aufnahmespeicher ist voll. Wir müssen jetzt sagen, unser Abschluss-Tagline. Jeder kriegt ein Wort. Wir
küssen
eure
Ohren.
Ja. Korrekt. Top. Vielen Dank.